Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Power Brains. Mein Name ist Daniel Herzog und das ist der Podcast für alle, die mehr aus ihrem Körper und Geist herausholen wollen. Hier dreht sich alles um smarte Ernährung, mentale Power und die Geschichten von Menschen, die immer einen Schritt weitergehen. Wie läuft das Ganze ab? Wir starten wie immer mit unserem kurzen Warm-up, lernen unseren Gast erstmal ein bisschen genauer kennen und dann geht's rein ins schweißtreibende Workout. Das besteht aus 4 Quiz-Elementen: Start, Halbzeit, Zielgerade und der Community-Frage. Pro richtige Antwort gibt's jeweils 6 Punkte, außer bei der Halbzeit, da kann man sogar 7 Punkte abstauben. Und einmalig darf dann auch ein Telefonjoker um Rat gefragt werden, außer bei der Community-Frage. Wenn wir das alles gemacht haben, wenn wir unser Workout durch haben, dann geht's ins Cooldown. Wir schauen drauf, wie viele Punkte sind es geworden, wie hoch fällt der Powerbar-Gutschein aus und wie viel kommt rein in den Powerbar-Spendentopf. Unser heutiger Gast ist eine echte Kämpferin und weiß ganz genau, wie man sich durchbeißt. Sie war eine der vielversprechendsten Profi-Boxerinnen Deutschlands und galt als die neue Regina Halmich. Sie ist mehrfache deutsche Meisterin, war das jüngste Mitglied im deutschen Olympiateam, gewann Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften und unterschrieb mit 17 Jahren ihren ersten Profivertrag beim renommierten Team Sauerland. Mit nur 14 Jahren schrieb sie europäische Boxgeschichte, als sie die nationalen Meisterschaften der U19-Elite gewann. Mit 21 Jahren wurde sie zur Boxerin des Jahres gekürt. Sie hat keinen einzigen ihrer 10 Profikämpfe verloren und durfte als erste Boxerin aufs Cover der Women's Health. Auf ihren Social-Media-Kanälen folgen ihr über 1 Million Menschen. Und genau diese Frau hat im Juni 2025 gesagt: Ich mach Schluss mit Boxen und werde jetzt Radrennfahrerin. Wieso, weshalb, warum, und noch viel mehr, das wollen wir jetzt wissen. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen bei Power Brains, Sophie Alisch.
Freut mich, hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Ja, ist irre. Also ich habe es ja gerade schon vorgelesen. Du warst eigentlich ein Jahrhunderttalent, was Boxen angeht. Unfassbar erfolgreich. Ich habe gerade alles aufgezählt. Und jetzt dann dieser krasse Cut und das neue Kapitel Straßenradsport. Ich möchte noch gar nicht wissen, warum du es gemacht hast, sondern erstmal, wie sind die Reaktionen aufgefallen, so in deinem Umfeld und auch so Social Media oder so?
Das kam wirklich so aus dem Nichts. Ja. Also das war für die, wie jetzt, das musst du mir mal erklären. Ja. Ist das über Nacht jetzt einfach passiert oder willst du mich jetzt gerade veräppeln? Also die waren schon echt schockiert natürlich.
Hast du bisher einmal schon an dieser Entscheidung gezweifelt?
Bis jetzt? Mhm. Nein, gar nicht. Also ich bereue da überhaupt nichts.
Okay, das ist sehr interessant und das führt auch dazu, dass ich sehr, sehr viele Fragen habe und ich bin mir sicher, die werden wir beantwortet bekommen und ich würde sagen, wir starten rein ins Warm-up.
Warm-up.
So, und jetzt komme ich natürlich zu der Frage überhaupt, ne? Warum? Ja, also ich glaube, die wurde dir natürlich schon 1000 Mal gestellt, aber ich würde sie trotzdem nochmal gerne von dir beantwortet bekommen. Also warum entscheidet sich jemand, der unfassbar erfolgreich ist in dem Sport, jetzt was komplett anderes zu machen?
Ja, also ich will mal nicht meckern. Ich habe ja alles gehabt. Ich habe letztes Jahr meinen Vertrag verlängert gehabt mit eines der größten Promotern, mit Team Wassermann. Und dann natürlich dann die Verkündung in den Straßenrennradsport. Ja. Und ich glaube, es war eher für mich, dass ich gemerkt habe, dass mich immer mich haben ein paar Sachen einfach gestört, ja, aber man hat ja immer im Sport irgendwie mit Sachen zu kämpfen, mit denen man halt, irgendwie, wo man sich dann durchbeißen muss. Und es war einfach so, dass ich gemerkt habe, dass irgendwie mehr. Und ich bin eigentlich, also ich wollte schon seit über einem Jahr, ich weiß das noch, letztes Jahr, ich wollte unbedingt ein Rad haben, ein Rennrad. Ja. Weil natürlich auf Mallorca,
brauchst du ein Rad, ja.
Jeder fährt dort Rennrad und ich meinte noch zu meinem Vater, ich möchte ein Rennrad haben. Mhm. Und mein Vater so, ja, lass uns noch mal warten.
Halt doch mal die Boxhandschuhe, ne? Also, ja.
Na, das letzte Mal war ich ja natürlich, ich habe natürlich mit Tennis angefangen und war dort auch wirklich sehr, sehr gut drin und habe dann natürlich als Abwechslungssport Boxen gemacht und das letzte Mal ist es so geendet, dass ich dann im Boxen gelandet bin. Er meinte so, ja, wir warten mal mit dem Fahrrad und da habe ich da so gedrückt, einfach weil ich einfach Lust drauf hatte, weil ich mag es allgemein, Sport zu machen und da haben wir mir ein Rennrad geholt. und bin nebenbei einfach aus Spaß gefahren einfach. Und weil du natürlich auch die besten Konditionen auf Mallorca dafür hast. Und neben meinem Boxtraining bin ich dort ein bisschen gefahren. Also nicht irgendwie ambitioniert oder so, einfach aus Lust, weil ich darauf Lust hatte. Und habe das dann immer so ein bisschen mehr eingebaut, hier noch mehr. Und dann habe ich gemerkt, ach, ich mag ja auch alles, was wirklich so voll mit Adrenalin ist, diesen Adrenalinkick, alles, was schnell ist. Das ist immer so voll mein Ding gewesen. Deswegen habe ich mich auch für Boxen entschieden. Und dann habe ich das einfach zum immer mehr und mehr gemacht. Hatte dann aber, wie gesagt, letztes Jahr dann auch verlängert meinen Vertrag. Und im Boxen ist es halt immer so gewesen, die Wettkampfspausen sind sehr lang. Also man hat, einen Saisonplan gibt es gar nicht. Man weiß jetzt wirklich nicht, wann man irgendwie boxt. Und die Wettkampfspausen sind, wie gesagt, sehr lang. Und das hat mich halt immer so ein bisschen gestört. Ich bin halt eine, so wie ich mein Training strukturiert habe, so mag ich auch meine Wettkämpfe. Ja. Aber das kannst du halt in dem Sport halt nicht ändern. Und das war natürlich so ein Faktor, wo ich meinte, ja, das könnte anders sein. Und ja, dann bin ich halt, dann kam es dann natürlich, mehr Rennrad gefahren und trotzdem nebenbei noch geboxt und so. Und ich habe mich dann dieses Jahr, der Gedanke kam dann einfach nur so kurz, da hat sich dann insgeheim eine Leidenschaft entwickelt für den Sport, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt wird es ein bisschen, was ist das für ein Gedanke? Ja. Es wird ein bisschen, das ist ungewohnt, was ist da?
Es wird mehr sozusagen.
Es wird mehr, ja. Und das hat mich ein bisschen, hatte ich ein bisschen Angst vor. Weil ich wusste ja, wie es beim letzten Mal, als ich vom Tennis zum Boxen gewechselt bin, obwohl das war ja was anderes, da bin ich ja, das war nicht auf Profiniveau. Jetzt ist natürlich, der Step ist natürlich, ich hatte alles, ich habe ein guten, wirklich hochdotierten Vertrag. Ja. Und dann dachte ich mir auch so, ach Gott, jetzt schwebt mir der Gedanke im Kopf, zum Rennradsport zu wechseln. Ja.
Wie viel Mut hat dich das denn gekostet? Du hast gerade von diesem hochdotierten Vertrag gesprochen. Ich meine, es gibt dir ja auch so ein bisschen Sicherheit, ne? Und wenn du ja auf einmal sagst, so jetzt mache ich es dann halt nicht mehr.
Ja, das war natürlich, das war auf jeden Fall keine Entscheidung, die kam mal über Nacht. Ich habe mich damit wirklich auseinandergesetzt und habe mich hingesetzt, so positive, negative Dinge.
Hast du Pro-Kontra-Liste so richtig gemacht?
Nicht wirklich eine Liste, aber im Kopf eher, ja. Und ich habe natürlich auch mehr und mehr immer Rennen geguckt dann. Dann habe ich so ein bisschen auch die Frauenradszene verfolgt und habe mir das dann so angeguckt und ich so, ach, das ist doch genau mein Ding. Das ist mir das, was ich mir eigentlich für einen Boxsport auch wünsche. Boxen ist da ein bisschen anders. Das ist eher so Wild West.
Ja. Ich habe auch ein bisschen recherchiert. Du hast gesagt, so, dir fehlen so ein bisschen die Strukturen im Boxen. Also gerade im Frauenboxen. Das ist nicht so, wie du es dir gerne, wie du es dir wünschen würdest. So, ne?
Es ist schwieriger. Es ist definitiv schwieriger. Und
fühlst du dich da so ein bisschen auch vom Boxen, sage ich jetzt mal, um dein riesiges Talent ein bisschen betrogen, sozusagen?
Nein, eigentlich gar nicht. Also, wie gesagt, ich hätte ja auch beim Boxen bleiben können.
Und, aber es hätte dich ja nicht befriedigt am Ende.
Es hat mich nicht glücklich gemacht. Und wenn für mich war es so, wenn mich etwas nicht glücklich macht, nicht erfüllt, dann ist es doch nicht das Richtige. Klar, aber ich hatte alles. Ich hätte ja auch im Boxsport bleiben können und einfach weiterhin durchziehen können und mich durchkämpfen können. Aber wenn ich natürlich, ich habe es geliebt, auf dem Rad zu sitzen für Stunden und habe mich einfach frei auch auf dem Rad gefühlt und habe einfach gemerkt, ich bin auch wirklich gut darin. Ich hab die Power in den Beinen. Ich komme, also es hat, der Spaß war einfach da. Und dann habe ich mich immer mehr mit auseinandergesetzt und habe dann natürlich dann auch meine Eltern mit eingebunden. Ich so, ja. Das war natürlich der erste so, dass mir das halt gerade so im Kopf ganz Zeit rumschwebt, ja. Und ich weiß nicht, da meinte mein Vater so, klar, lass dir erstmal Zeit. Das ist natürlich ein großer Schritt, weil ich ich schmeiß dort einen Vertrag aus dem Fenster. Ja. Wirklich sehr, sehr guten Vertrag und eine Karriere. Ich habe über 10 Jahre geboxt. Ich habe mir was aufgebaut. War wirklich sehr, sehr erfolgreich. Und das schmeiße ich mal gerade so eben aus dem Fenster. Für, ja.
Wer weiß was, ne?
Ja,
das weiß man noch nicht.
Ich, so ins Ungewisse.
Genau.
Du weißt ja gar nicht, was auf dich zukommt. Das ist natürlich auch ein ganz anderes Geschäft. Ganz andere Leute, ganz anderer Sport. Dann war dann aber für mich so der Punkt, ich habe mich wirklich, ja, das ging dann schon wirklich so über ein paar Monate, 2 Monate. Mhm. Aber für mich war echt wirklich dann ab einem bestimmten Tag, ich weiß noch, wo ich dann so meinte, nee, ich möchte das machen. Mhm. Das erfüllt mich einfach, es macht mich glücklich und ich möchte da jetzt auch gar nicht warten, ich möchte jetzt sofort einsteigen. Mhm. So war das.
Ja, also super, super interessant auch so die Hinführung oder die Herführung, wie sich das alles entwickelt hat. Hab natürlich noch viel, viel mehr Fragen, aber wir haben ja auch Quizfragen,
ja.
Die wir beantwortet haben wollen. Deshalb würde ich sagen, wir gehen mal an den Start.
Start.
Wir sind am Start. Das ist unser Quiz Nummer 1. Es geht um Performance und Training. Du bekommst von mir eine Behauptung und musst nur entscheiden, ist diese Behauptung wahr oder falsch. Mhm. Also ist relativ simpel. Richtige Antwort gibt 6 Punkte, falsche Antwort gibt keinen Punkt. Ja. Mhm. Telefonjoker hast du auch noch. Ne? Also falls du nicht weißt, keine Antwort weißt, dann darfst du natürlich jemanden anrufen. Wir haben natürlich geguckt, so okay, Boxen kennst du dich super gut aus. Ist langweilig, wenn wir Boxfragen machen. Deshalb haben wir so ein bisschen geschiftet und sind jetzt zu deiner neuen Sportart gewechselt. Und die erste Frage ist folgende. Behauptung, wahr oder falsch? Je nach Trittfrequenz beim Radfahren werden unterschiedliche Muskelfasertypen aktiviert. Je höher die Kadenz, desto mehr schnell zuckende Typ-2-Fasern werden aktiviert. Das ist meine Behauptung. Also je nach Trittfrequenz beim Radfahren werden unterschiedliche Muskelfasertypen aktiviert. Je höher die Kadenz, also die Trittfrequenz, desto mehr schnell zuckende Typ-2-Fasern werden aktiviert. Ist das wahr oder falsch? Du darfst gerne laut nachdenken, wenn du magst.
Hm. Ich habe natürlich mit ganz anderen, also so eine Frage habe ich nicht mit gerechnet.
Das ist schon mal gut. Das freut uns schon mal. Dann haben wir alles richtig gemacht.
Nein. Okay, ich würde einfach mal sagen, wahr.
Weil das dein Bauchgefühl ist oder weil du eine Eingebung hattest gerade, dass wahr richtig sein könnte?
Ja.
Oder woher kommt dieses wahr?
Ich sag mal, so ist es eher aus dem Bauchgefühl heraus.
Mhm. Gut. Dann ist ja manchmal nicht schlecht ein Bauchgefühl, ne?
Nee.
Ja, okay.
Aber das ist schon.
Na, ich hab nichts gesagt. Also.
Ich achte auf jede Grimasse.
Ja, sehr gerne. Das darfst du gerne machen. Da bin ich gespannt, wie gut du mich lesen kannst.
Ui.
Ja. Also du bleibst bei wahr?
Ja.
Final answer? Okay. Ja. Dann schauen wir mal, ob das richtig ist.
Boom! 6 Punkte.
Sehr gut, das Bauchgefühl hatte ich nicht im Stich gelassen.
Wusste ich doch.
Ja, wusste ich doch, genau. Also, ich habe natürlich auch eine Erklärung dafür. Also, ja. Bei höherer Kadenz, also Trittfrequenz, steigt die Rekrutierung schnell zuckender Typ-2-Fasern, da diese eine höhere Kontraktionsgeschwindigkeit ermöglichen. Gleichzeitig hängt die Aktivierung aber auch vom Kraftbedarf und Leistungsoutput ab. Bei hoher Trittfrequenz, bei sehr niedriger Last, bleibt die Typ-1-Aktivierung oft dominant. Ja, also das heißt, ne, es gibt eben Typ-1 und Typ-2-Fasern. Und in dem Fall haben wir die Typ-2-Fasern gesucht. Ja. Haben wieder was gelernt, ne? Also jetzt können wir es auch erklären, ne? Also
ja.
Nicht nur Bauchgefühl, sondern jetzt können wir es auch erklären. Apropos schnell. Im Boxen, da musstest du auch sehr schnell entscheiden. Im Radsport ist es ja dann eher, geht's ja so, eher so um Stunden, sag ich jetzt mal. Mhm. Da radelt man ein Weilchen. Wie sehr musstest du dein Denken und deinen Fokus vom Boxen umstellen zum Radfahren?
Natürlich, beim Boxen ist es, du musst in Sekunden, ja. Millisekunden musst du reagieren, weil ja, ansonsten
sonst
hast du
halt
eine Hand im Gesicht,
genau.
Kannst auch gar nicht, das ist ja auch, du musst reagieren, musst der Hand ausweichen und musst selber antworten,
ja.
Und das passiert ja in Millisekunden, ne? Und du musst halt, ja, ich glaube, wenn du da nicht aufpasst, dann entscheidet sich in Sekunden. Mhm. Und ist beim Radfahren trotzdem sehr, sehr, sehr wichtig, gerade wenn du in einem Feld fährst. Da kann mal ganz schnell was passieren, wo du dann ganz schnell reagieren musst. Also ich glaube, das bringe ich halt aus dem Boxen mit. Diese Hand-Augen-Koordination, die Reaktion einfach, dieses schnelle Reagieren. Manchmal ist es auch gut, intuitiv zu reagieren. Das kenne ich beim Boxen. Mach einfach intuitiv, dass es einfach drinne schon ist. Mhm. Und das bringe ich halt aus dem Boxen in den Radsport halt mit. Mhm. Und das ist halt, perfekt natürlich.
Ja, ich glaube trotzdem so, die Umstellung muss ja riesig sein. Also was würdest du sagen, was sind denn die größten Unterschiede zwischen Boxen und Rennradfahren?
Natürlich, Boxen ist eher mehr, also ich würde sagen, eher ein sehr anaerober Bereich, in dem du arbeitest. Sehr, sehr viel Red Zone. Mhm. Dann natürlich, kraftintensiv. Mhm. Was beim Radsport natürlich auch Kraft, aber es geht dann mehr in den Ausdauerbereich natürlich. Du fährst dort 4-5 Stunden. Ja. Was beide Sportarten gleich haben, diese mentale Härte. Mhm. Das bringe ich halt aus dem Boxen mit.
Mhm. Würdest du sogar sagen, da profitierst du im Vergleich zu Leuten, die sowas vorher noch nicht hatten?
Also ich würde sagen, ja, weil mentale Härte, die kannst du auch nicht antrainieren. Die muss einfach da sein. Wenn du mental nicht stark bist, nicht im Ring, dann, wir haben es immer so schön gesagt, dann bist du gefundenes Fressen.
Ja.
Das muss ich einfach so lange sagen.
Naja, das ist so. Ja.
Wenn du das nicht in den Ring mit, so das strahlst du auch aus, so gehst du in den Ring rein.
Ja.
Und das merkt natürlich die Gegnerin auch in jedem Schlag, in allem, was du machst, die Ausstrahlung ist einfach da. Und das bringe ich halt in den Radsport rein. Und das ist halt, ja, natürlich ein Zusatzpunkt, ein guter Punkt für mich.
Mhm.
Also
ja, ich glaub,
kommt mir zum Vorteil.
Ich glaube, gerade wenn wir so über Unterschiede zwischen diesen beiden Sportarten sprechen, Training ist natürlich komplett unterschiedlich.
Ja.
Und Ernährung muss ja auch komplett unterschiedlich sein. Wie krass oder wie schwer fällt dir da die Umstellung jetzt auf? Also ich glaube, jetzt isst du ja die ganze Zeit wahrscheinlich nur noch, oder? So.
Ja, ich komme natürlich aus dem Sport, wo es um Gewichtsklassen geht. Und ich habe es immer beim Boxen so gemacht, ich habe nie krasse Diäten gefahren. Mhm. Weil es einfach für mich einfach ein Punkt ist, ich glaube, da stimmen ja auch viele zu, der Körper, man merkt es schon, das zerrt am Körper, klar, so eine Diät, und gleichzeitig musst du auch noch hart trainieren. Und ich habe in 57 Kilo geboxt, das ist Federgewicht, und ich habe mich immer so vielleicht bei 61, 62 Kilo aufgehalten, manchmal vielleicht noch ein Kilo mehr, aber nicht extrem jetzt, nicht über 10 Kilo oder so. Habe dann ganz meine Diät gefahren im Camp, wo ich dann war. Das sind meistens dann immer zwischen 8 und 10 Wochen vor einem Kampf, wo ich mich dann wirklich einschließe, fokussiere und dann wirklich jeden Tag in diese boxspezifische Phase übergehe.
Mhm.
Und ist natürlich verbunden dann auch mit Diät. Ich kann sagen, es ist schon, da trainierst du auch deine mentale Härte. Mhm. Es ist wirklich, es gab Tage, wo ich echt aus dem Bett nicht aufstehen wollte.
Ja.
Und ich wusste am Morgen, oh, Sparring, also praktisch, es wird jetzt richtig hart, und jetzt musst du dich dort im Ring rumkloppen.
Mhm.
Und ich so, ich möchte nicht aufstehen, ich hatte schon tränige Augen.
Oh.
Und gleichzeitig die Diät, du konntest natürlich nicht essen, was du wolltest, und auch nicht so viele Portionen, wie du wolltest, weil einfach die Calories getrackt wurden. Und ich dann so, boah, das ist wirklich, manchmal war ich echt fertig.
Ja.
Aber ich habe mich da immer durchgebissen, und am Ende des Tages hat sich es auch immer gelohnt. Aber das war halt immer so ein Faktor, damit hattest du halt immer im Boxen zu kämpfen.
Ja.
Und ich habe auch immer on point mein Weight gebracht, also da gab es nie Probleme. Beim Radfahren ist es natürlich jetzt anders. War für mich natürlich echt ein Luxus, würde ich mal sagen.
Ja.
Ich glaube, würdest du meinen Ernährungsplan einem Profi-Rennradsportler zeigen, der würde sagen, was ist das? Ich glaube, da schütteln viele mit dem Kopf.
Mhm.
Und natürlich, ich kenne es auch gar nicht, du musst auf dem Bike fuelen, weil sonst hast du ja die Energie gar nicht.
Ja.
Kenne ich beim aus dem Boxen gar nicht.
Ja.
Da hast du mal zwischendurch vielleicht ein Elektrolytgetränk getrunken oder so. Oder mal kurz, mal schnelle Carbs, aber so Gele, Bars und so, das war eigentlich gar nicht gegeben im Boxen.
Ja.
Weil natürlich zwischen Ringpausen isst du nichts. Da nimmst du auch nur beim Wettkämpfen auch nur Wasser zu dir zu. War natürlich erstmal für mich eine Umstellung, auch das tägliche Essen. Ich habe ja eine Nutritionist, und am Anfang ist mein, ich habe ja bis jetzt, ich habe 5 Kilo habe ich verloren.
Okay.
Und das ging auch relativ schnell.
Weil du gar nicht so viel essen kannst, wie du eigentlich dann wirklich wieder trainierst.
Ich habe echt viel gegessen.
Ja.
Ich habe wirklich viel. Ich so zu meiner Nutritionist, ich so, das sind richtige Portionen. Ich schaffe das gar nicht zu essen. Also
wie viele Kalorien isst du so am Tag jetzt?
Ich glaube schon auf jeden Fall über 2500.
Mhm.
wenn nicht sogar mehr. Ja. Und das ist ja noch gar nichts.
Ja, ja,
also
ist auch relativ wenig
ich
sogar.
Muss ja auch noch ein bisschen, ich will noch ein bisschen mit dem Gewicht runter, einfach nur um die goldene Mitte zu finden. Mhm. Wo bin ich leistungsfähig? Mhm. Welches Gewicht ist das?
Ja, man muss
perfekte?
Sich auch erstmal rantasten, ne?
Genau, so, dieser radikale Cut. Und aber für mich war das am Anfang erstmal so, oh, Luxus, aber in manchen Portionen dachte ich mir auch so, boah, das ist echt viel. Aber ich will mal nicht meckern.
Ja. Nee, absolut nicht. Wenn man essen darf, dann meckern wir erstmal nicht. Wenn du, also wir haben jetzt über Boxen gesprochen, über Rennrad gesprochen, so was geben dir beide Sportarten? Also was ist sozusagen, was macht die Sophie, wenn sie im Ring ist? Wie fühlt sie sich da? Und wie fühlt sich die Sophie, wenn sie auf dem Fahrrad sitzt?
Oh, gute Frage. Die habe ich so noch nie. Die habe ich so noch nie gestellt bekommen. Also ich sag mal so, auch im Ring habe ich mich wirklich frei gefühlt. Mhm. Ich bin ja auch, im Ring bist du allein auf dich gestellt, auf dem Rad eigentlich auch. Mhm. Da hast du dann halt nur, wie du es bei den Rennen siehst, halt nur über Knopf im Ohr hast du dein Team noch zur Verfügung. Aber ich würde mal sagen, ich bin eigentlich noch immer dieselbe Sophie, wo ich im Ring war, so bin ich auch auf dem Rad. Mhm.
Du wirst also auch sehr authentisch. Also ich glaube, du kannst auch gar nicht dich verstellen oder anders sein irgendwie.
Nein, ich bin einfach, ich setze mich aufs Rad. Es war auch gleich am Anfang, gib Vollgas.
Ja.
So ist natürlich,
Auch, glaube ich, da muss man auch erstmal lernen, ne? Weil wenn du nur Vollgas gibst, dann wirst du nicht sehr erfolgreich sein, glaube ich.
Nein, gar nicht. Ich muss natürlich, da gibt es viele Faktoren. Also ich muss mich natürlich auch erstmal rantasten, aber ich mache es ja jetzt schon seit über 4 Monate. Mhm. Aber ich sag mal so, so wie ich in den Ring reingegangen bin, so setze ich mich auch aufs Bike.
Jetzt dieser Weg von dir aus dem Boxring auf den Sattel, ne, das wird natürlich jetzt auch aufwendig und umfassend medial begleitet, ne? Es soll eine Langzeit-Doku geben, auf Social Media nimmst du deine Follower mit, es wird ein Buch geben irgendwann, was demnächst rauskommt. Das klingt jetzt, also zumindest wenn man das nur so hört, klingt das auch schon sehr so nach, Medienkampagne. Weißt du, was ich meine?
Ja,
und Radsport als Ziel passt da natürlich ganz gut, weil boomt ja auch gerade für Frauen boomt das natürlich auch gerade. Was sagst du solchen Leuten, die dir so eine Kritik quasi irgendwie ans Ohr klatschen und sagen so, ja, du machst es ja jetzt nur, weil es gerade cool ankommt?
Ja, also klar.
Und weil du damit Geld verdienen kannst vielleicht am Ende.
Das ist Schwachsinn. Ja. Also ich mache das, weil ich überzeugt davon bin, dass ich Großartiges leisten kann in dem Sport. Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Ich möchte auch dort, ich gehe dort auch ambitioniert ran und möchte natürlich gewinnen. Klar, für mich gibt es auch Umstellungen. Ich fahre in einem Team. Ich muss auch ein guter Teamplayer sein, genau. Aber trotzdem komme ich aus dem Sport natürlich, ich möchte gewinnen. Ich möchte, ich habe mich auch entschieden, ich steige ja aus dem Profi-Boxsport gleich in den in den Profi-Rennradsport ein. Also ich komme ja nicht mit nichts.
Ja.
Also ich habe ja, wie gesagt, alles durchlebt, gerade im Boxsport, aber das vergessen immer viele Leute. Ich komme nicht mit nichts.
Mhm.
Natürlich musst du dir das mal anhören. Ja. Mal gucken, wie ernst sie das meint oder hier.
Genau.
Musst immer mit Vorurteilen, immer hast du irgendwas zu kämpfen.
Ja.
Und für mich ist das eigentlich relativ, mir ist das egal, weil ich würde es mir selber auch beweisen. Ich habe das Gefühl, ich habe meinen Sport jetzt gefunden.
Mhm.
Ich möchte mir selber das beweisen und nicht mich anderen Leuten.
Mhm.
Und eigentlich möchte ich eher, ich möchte auch ein Vorbild sein für andere. Weil das war für mich auch so die Message, das ist mir aber dann erst später auch eingefallen, so einen Schritt, glaube ich, zu machen, das macht man nicht tagtäglich. Nee, das,
absolut nicht.
Das
also es gibt ein paar Beispiele natürlich, die auch den Schritt gerade in Radsport gemacht haben. Es
gibt viele Quereinsteiger.
Ja.
Ich dachte mir dann halt auch so, ich möchte eigentlich auch Leute damit inspirieren, weil das kann man natürlich auf viele Bereiche im Leben projizieren. Gibt Leute, die sind in ihrem Job nicht zufrieden und möchten gern was anderes machen oder im Sport. Und ich will einfach andere dazu ermutigen, manchmal deinem Herzen zu folgen und das zu machen, was dich glücklich macht. Weil dann, wenn du etwas machst, was dich glücklich macht, dann machst du es auch noch extremst gut.
Das ist absolut richtig. Das ist auch ein schöner Gedanke auf jeden Fall. Jetzt war das natürlich Kritik, die ich gerade so ein bisschen geäußert habe, oder halt, die kam jetzt nicht von mir, sondern das ist natürlich das, was ich so auch gelesen habe, so ein bisschen, ne?
Ja.
Wie gehst du mit so Kritik und so Hate um? Ich meine, du hast auch wahnsinnig viele Follower auf Social Media. Liest du das wirklich? Geht dir das nah teilweise oder kannst du das wirklich komplett von dir so fernhalten?
Also ich muss sagen, ich bekomme echt wenig Kritik. Klar sind immer welche dabei. Also ich muss da ehrlich sagen, am Anfang, als ich mit Social Media angefangen habe, muss ich sagen, habe ich mir noch Sachen echt persönlich genommen. Fand ich nicht schön, weil natürlich, ich mache das nicht, um anderen Leuten zu gefallen. Ich nehme die einfach nur mit auf meinen Weg. Und natürlich, wenn ich dann so Sachen gelesen habe, haben die mich schon, fand ich dann nicht schön und hat natürlich mich jetzt nicht krass getroffen, aber war einfach für mich so, fand ich irgendwie einfach nicht schön. Und jetzt bin ich aber an so einem Punkt, wo ich sage, es ist mir eigentlich relativ egal, was andere über mich denken. Kenn mich sowieso nicht. Und eigentlich bin ich immer auf Social Media so, wie ich eigentlich auch bin. Ich versprühe Authentizität. Ich möchte mich nicht verstellen auf Social Media. Und bei mir ist das eigentlich so, ich dulde auch eigentlich gar keine Kritik irgendwie auf meinen Plattformen. Wenn mir da irgendwie was zu blöd wird, dann wird der Kommentar einfach entfernt oder die Person wird einfach geblockt. Weil ich bin da auch, ich krieg's ja auch bei anderen mit, was darunter manchmal kommentiert wird. Und es ist wirklich, ist natürlich echt hart, aber man muss einfach irgendwie damit umgehen können. Klar, manche nehmen sich das wirklich zu Herzen, aber man muss da wirklich gucken, dass man das wirklich sich nicht, das nicht zu nah ranlässt. Also,
ich glaube, das ist eine gute Message. Hier habe ich nichts zu meckern bisher, keine Kritik an dir. Ja, erstes Quiz, 6 Punkte abgeräumt und ich glaube, du bist ready für die Halbzeit.
Halbzeit!
Wir sind in der Halbzeit angekommen und es geht um das Thema Sporternährung. Wir haben eine Multiple-Choice-Frage für dich. 4 mögliche Antwortmöglichkeiten, die kriegst du von mir. Wenn du richtig liegst, dann gibt's 7 Punkte. In dem Fall liegst du falsch, gibt's keinen Punkt. Die Frage dreht sich um Kohlenhydrate. Wie viele Kohlenhydrate nimmt Tadej Pogacar, viermaliger und amtierender Tour de France-Sieger, an Tagen einer durchschnittlichen Bergetappe in etwa zu sich? Sind das A, circa 500 Gramm, B, 700 Gramm, 900 Gramm C oder D, 1200 Gramm. Also, wir haben eine Frage hier auch nochmal. Wie viele Kohlenhydrate nimmt Tadej Pogacar, viermaliger und amtierender Tour de France-Sieger, an Tagen einer durchschnittlichen Bergetappe in etwa zu sich? 500, 700, 900 oder 1200?
Ich habe sogar letztens was gesehen, wie viel Kohlenhydrate er zu sich nimmt. Aber ich weiß nicht, ob das eher auf auf mehr Flat war oder ob es bei einer Bergetappe war. Deswegen finde ich das gerade.
Was war denn die Zahl, die du da gesehen hast?
Das war auch so zwischen 500 und 700. Ich glaube, das waren 600 irgendwas. Aber ich will mal jetzt, natürlich bei Bergetappen, da verbrennst du noch mal ganz anders. Und dann noch Pogacar.
Ja, ja, eben.
Reden über Pogacar. Ich gehe nochmal meine Gedanken, was ich da gesehen hatte.
Ja. Also denk dran, ne? Wenn du ganz, ganz sicher gehen willst, du hast noch einen Telefonjoker. Weiß nicht, der dir jetzt helfen kann.
Nein, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Frag mich bestimmt noch so, wer ist Pogacar?
Ja, okay.
Ich glaube, das machen
dann,
wir lieber
dann
nicht.
Dann rufen wir den Telefonjoker jetzt nicht an.
Obwohl das auch witzig wäre.
Wäre aber auch lustig, ja. Vielleicht, das wäre dann deine Frage an den Telefonjoker.
Kommt ja auch drauf an, wie lange er denn auch fährt, ne? Wissen nicht, ob wir jetzt über 3-4 Stunden, aber
durchschnittliche Bergetappe.
Durchschnittliche, dann ich würde sagen, ich bin mir gerade mal sicher.
Das ist schön, ich mag es auch, wenn du flüsterst. Ist gut. Wir können auch gern weiter flüstern, wenn du magst.
Beruhigt mich gerade ein bisschen.
Okay, dann machen wir das so. Ist kein Problem. Weiß nicht, ob. Wahrscheinlich Hardy, unser Audio-Producer, dreht gerade durch, weil das dumm ist, wenn wir flüstern, aber wir machen es trotzdem.
Okay. Konzentration hier.
Ja, sorry.
ich würde sagen, ich schwank zwischen B und C, weil ich finde einfach 1200 Gramm ist viel zu viel.
Ist viel zu viel? Wirklich? Wir reden von einer Bergetappe.
Nein, verunsicher mich nicht.
Nein, ich sage Ihnen, wir reden von einer Bergetappe bei der Tour de France. Also viel krasser wird's nicht, ne?
Ja, ja.
Just saying. Aber mehr sage ich jetzt nicht mehr.
Ich würde sagen C.
Ohne Joker. Ohne Joker.
Ach, ich hab einen Joker, ne?
Naja, du hast den Telefonjoker ja noch.
Nein,
aber die kann
nee,
ja nicht
nee, der, nee, 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 das passt nicht.
Also ganz sicher.
Ich würde C sagen, ja.
100%.
Ja.
Okay, wenn du dich einfach nicht umstimmen lässt, dann loggen
wir. Wenn das jetzt B aber sein sollte, ich weiß nicht, ich glaube dann.
Aber
mich
Boxen hast du ja aufgehört, ne? Also mir kann nichts passieren. Also du boxst ja nicht mehr aktiv. Naja, ist alles gut.
Aber ich habe es nicht verlernt.
Ja, oh, okay. Nein, alles gut.
Ich bin ganz nett.
Wir loggen C ein.
C, genau.
Und die Antwort kommt in dem Fall von unserem Nutrition-Experten Philipp Rauscher. Wir hören ihm mal zu.
Die korrekte Antwort ist D. An Tagen einer 5-stündigen Etappe nimmt Pogacar über den Tag verteilt etwa 1200 Gramm Kohlenhydrate zu sich, was alleine knapp 5000 Kalorien entspricht. Während der Etappe nimmt er etwa 460 Gramm Kohlenhydrate zu sich, was wiederum weitaus weniger ist, als die meisten Tour de France-Fahrer heutzutage zuführen und was durch eine gute Produktzusammenstellung möglich wäre.
Hätte ich doch mal nicht.
Tja.
D, genau. Tja. Das ist aber crazy.
Ja, weil du, also deshalb, ich wollte dir helfen, ja, du hast es nicht angenommen, aber nein, das habe ich gesagt.
Mein Bauchgefühl hat gesagt, er versucht mich jetzt
umzupieksen. Deshalb habe ich halt gesagt, also das, viel krasser wird es halt nicht als Tour de France, ne? Und das, ich meine, du hast ja schon gesagt, da eine Bergetappe, das ist schon, das ist schon brutal.
Ja.
Ne?
Ja. Scheiße. Egal.
Naja. Ist nicht schlimm. 6 Punkte hast du schon. Ganz, ganz Zero gehst hier nicht raus. Aber Thema Tour de France finde ich sehr interessant. Tour de France Femme ist jetzt am 3. August geendet. Pauline Ferrand-Prévot hat gewonnen. Ja. Hast du dir das angeschaut?
Ja.
Natürlich hast du es angeschaut.
Auf jeden Fall, ja.
Was, wenn du dir das so anschaust, wie häufig denkst du so drüber nach, boah, wie geil wäre es, wenn ich auch in diesem gelben Trikot da rumfahre und auf diesem Siegerpodestchen stehe?
Ach, das ist natürlich für mich Ultimate Goal.
Ja.
Ich glaube, ein besseres Gefühl gibt es gar nicht. Also, ja, natürlich.
Aber hast du so ein Gefühl? Also, gibt es das bei dir?
Natürlich. Also, ich traue mir echt vieles zu.
Okay.
Ich würde mal sagen, man braucht doch auch Ziele im Leben. Mhm. Und ich dachte mir, ich habe mich schon darin gesehen, natürlich, aber das ist auch mein Antrieb, den brauche ich.
Das finde ich nämlich krass, weil ich habe über dich gelesen, so, ne, ohne jemals ein Rennen bestritten zu haben. Ja?
Ja.
Hast du natürlich sehr ambitionierte Ziele, sage ich jetzt mal. Also, du hast gesagt, Olympia 2028 Los Angeles, klar, will ich dabei sein. Giro d'Italia, Tour de France, sind alles Rennen, die ich gewinnen möchte. So, das ist, wie du schon sagst, du brauchst das, sagst du. Für wie realistisch hältst du das wirklich?
Also für mich ist das überhaupt nicht unrealistisch.
Okay.
Bei mir ist es so, wenn ich mir etwas wirklich vornehme und ich möchte das wirklich schaffen, dann packe ich alles in eine Waagschale.
Mhm.
Und ich, wie du schon meinst, ich brauche diese Ziele.
Mhm.
Ich glaube, ohne Ziele, wenn ein Mensch keine Ziele hat, dann, das ist nichts.
Ja. Aber setzt du dir dann auch so, sag ich jetzt mal, Etappenziele? Also, weil natürlich Tour de France ist ja, das mehr geht nicht. Viel mehr kannst du nicht gewinnen im Radsport. Klar, Olympiamedaille vielleicht noch oder so. Aber was ist jetzt so dein erstes Etappenziel? Überhaupt mal ein Rennen zu machen, oder? Also
ja, natürlich ein UCI-Rennen zu fahren. Ja, ist natürlich jetzt erstmal der nächste Step. Dieses Jahr der erste Step ist natürlich, beim Team zu unterschreiben.
Mhm. Wie ist da der Stand? Gibt es da Fortschritte?
Wir sind in Gesprächen.
Okay.
Also es ist, ich denke mal, dieses Jahr auf jeden Fall noch.
Okay, wie entscheidet man da? Also was sind die Kriterien aus deiner Sicht?
Naja, natürlich kommt auch, natürlich guckt das Team auf ganz, ganz viele Sachen. Natürlich Potenzial, ganz wichtig. Dann natürlich der Trainingsverlauf, Trainingshistorie, Watt. Ganz wichtig, was ist sie fähig zu treten, der Leistungsstand halt. Ja. Und ich würde auch sagen, medial natürlich auch, wie du aufgestellt bist. Aber
das spielt schon eine Rolle, ne?
Ich finde, in der heutigen Zeit ja.
Ja.
Auf jeden Fall, wenn du natürlich medial auch gut aufgestellt bist. Aber natürlich bringt es nichts, wenn du medial super aufgestellt bist.
Jedes Rennen verlierst. Ja,
jedes Rennen verlierst, genau. Oder immer irgendwas passiert.
Mhm.
Das bringt natürlich gar nichts. Aber das würde ich sagen, das sind so die Kriterien, worauf die Teams schauen.
Mhm.
Ja, genau. Und am Ende des Tages kommt es darauf an, für die Wattzahlen zu liefern, natürlich.
Ja, weil das wäre so, ich habe mir das dann auch so ein bisschen jetzt, weil als ich die Fragen so ein bisschen zusammengeschrieben habe und so, dachte ich mir auch so, okay, wie wählerisch kann Sophie eigentlich sein, wenn es ums Team geht? Weil noch nie ein Rennen gefahren, so, ne? Also was sind deine Argumente sozusagen? Also was für Argumente kannst du dem Team liefern? Hey, warum mich nehmen, sozusagen?
Ich würde, also klar ist es natürlich, also es ist jetzt nicht so, dass ich erst vielleicht mein Rennen fahren möchte, wenn ich ein Team habe. Mhm. Klar kann ich auch an Rennen teilnehmen, wo ich kein Team brauche. Mhm.
Aber für die Ziele, die du hast, ist natürlich ohne Team keine Chance.
Geht nicht. Ja. Nee, überhaupt nicht. Und was ich eigentlich ein Team sagen würde, ist einfach, ich bringe eigentlich alles mit. Ich bringe Kämpferherz mit, ich bringe die Mentality mit, ich bringe einfach, natürlich bringe den Trainingsstand, den Leistungsstand mit. Mhm. Warum nicht? Mhm. Warum? Also da gibt es für mich kein Argument, warum sie mich dann nicht nehmen sollten. Aber ich denke an sowas gar nicht, nimmt mich ein Team oder nicht. Ich ziehe einfach durch. Ich bin motiviert. Ich packe alles in eine Waagschale und am Ende des Tages, ja.
Ja. Und erstes Rennen dieses Jahr auf jeden Fall noch? Hast du schon was im Kopf?
Ich glaube eigentlich dieses Jahr, um ein Gefühl zu bekommen, auch mal im Feld zu fahren, ist natürlich was ganz anderes, als wenn du alleine fährst.
Ja,
natürlich mit mehreren Leuten, kommt ja mal
ist ja was komplett Neues.
Ja,
ne? Also du im Ring weißt du genau, wo du hin musst. Aber
ist auch eine Stresssituation natürlich, wenn du neben dir fünf andere Fahrer hast, die da drückt, ist natürlich was anderes. Wo ich aber denke, da kann ich mich sehr, sehr, sehr gut durchsetzen, weil ich das aus dem Ring kenne. Ich kenne es, wenn es mal unbequem wird, wenn gerungen wird, wenn es mal sehr, sehr eng an eng wirklich mal ernst wird. Also ich kenne das ja. Deswegen denke ich mal, dass ich da keine schlechten Karten habe. Mhm. Und wenn mal Ellbogen ausgefahren werden, das kenne ich auch. aber natürlich ist es trotzdem was anderes. Mhm. Und ich gehe die Sache mit Respekt an natürlich. Und für mich ist es natürlich, wäre das ein super Einstieg, um ein Gefühl mal zu bekommen.
Ja. Wie gut bist du so im Schlusssprint?
Gut.
Gut? Okay, dann gehen wir auf die Zielgerade, würde ich sagen.
Ja.
Zielgerade.
Die Zielgerade. Unser Quiz Nummer 3 kommt aus dem Bereich Sport-Trivia, also ne, kann alles sein. Bin mal gespannt, was da jetzt passiert. Ist eine Multiple-Choice-Frage. Liegst du richtig, gibt 6 Punkte. Liegst du falsch, natürlich keinen Punkt. Und denk dran, du hast jetzt die letzte Chance, deinen Telefon-Joker nochmal zu nutzen. Die Frage dreht sich um die Tour de France. Und ich würde gerne wissen, da sehe ich ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Wie viele Kilometer wurden bei der längsten Tour de France der Geschichte gefahren? A. 3.333 Kilometer, B. 4.653 Kilometer, C. 5.745 Kilometer oder D. 9.112 Kilometer. Wie viele Kilometer bei der längsten Tour de France der Geschichte?
Also ich muss dich da leider enttäuschen, mein Telefonjoker, der kann damit gar nichts anfangen.
Mei, wer ist das denn? Die weiß ja gar nichts.
Ne, oh, doch, die weiß ganz viel. Also wirklich, okay. Aber jetzt Radsport.
Ja. Schwierig.
Ja.
Okay.
Ich glaube, ich wollte jetzt Telefonjoker meinen Vater nehmen.
Ja. Hätte der das gewusst? Nein?
Ich glaube auch nicht. Okay. Nein. Also das wäre schon, da bräuchte ich echt wirklich eine Freundin oder so, die sich wirklich auch professionell ambitioniert oder sonst irgendetwas.
Aber also, wollen wir vielleicht ganz kurz verraten, warum du deinen Papa nicht gewählt hast als Telefonjoker heute? Weil ich finde die Geschichte tatsächlich sehr süß. Also ich find's mega, wirklich.
Der macht seine Siesta-Time.
Wie geil ist das, oder? Der macht einfach, der kann jetzt nicht Telefonjoker machen, weil der macht Siesta. Der muss Siesta machen. Es geht nicht. Ja?
Sein Handy ist aus, ganz wichtig.
Ich finde es sensationell, wirklich.
Handy ist aus, aber natürlich seine Kontakte, praktisch ich, Familie etc.
Du würdest durchkommen.
Ich komme durch, aber...
Und deshalb hat er gesagt, Sophie.
Nee. Gerade auch wenn ich dann anrufe, denkt er, es ist ein Notfall oder so.
Richtig.
Deswegen machen wir das mal nicht.
Wie lange macht man so Siesta? Oder wie lange macht er Siesta so?
Ich mache ja auch gern Siesta. So.
Ihr habt ein Leben wirklich da.
Ja, aber ich so nach vier Stunden auf dem Rad sitzen. Und
kann man auch mal Siesta machen.
Ja, genau. Da brauche ich mal so ein Powernap oder so. Aber mal so vielleicht 2 Stunden. Aber ist bei den Spaniern normal. Also Siesta, die machen dann wirklich so ab 12 bis 16, 17 Uhr. Das ist bei denen Siesta. Also,
Wir können ganz viel von diesen Südländern lernen, sage ich an der Stelle.
Ja.
Jetzt bin ich gespannt, was wir von dir lernen können. Wir kommen zurück zu dieser Frage. Hast du irgendein Gefühl?
Ich gehe gerade jedes Stage durch, bin ich ehrlich. Okay. Wie viele sind ja zum Teil Stages, wo über 200 Kilometer gefahren wurden.
Ja.
Also da kommt da wirklich schon eine Summe zusammen.
Mhm. Und denk dran, es ist halt, also wir reden von der längsten Tour. Ne? Die waren nicht immer gleich von der Strecke her. Ne? Also wir reden von der längsten Tour de France der Geschichte.
Ja.
Hast du denn eine Idee, wann diese längste Tour de France der Geschichte gewesen sein könnte? So ungefähr.
Ich habe eine.
Nicht, dass dir das helfen würde, aber.
Gar nicht.
Es ist so schön, ich kann so schön verunsichert.
Ich kann das eigentlich auch gut, aber leider liegt es in deiner Hand, nicht in meiner. Okay, es ist halt eigentlich auch dieser Step von 5.745 und dann 9.112, das ist schon.
Wie viel hat die denn aktuell, weißt du das? Ich hätte es nicht gewusst zum Beispiel, wie viel die aktuell
hat. Okay. Also ich bin ehrlich, ich bin ja auch nicht so, dass ich das zusammenrechne oder so. Vielleicht findest du
okay, pass auf, dann vielleicht hilft dir das. Das gebe ich dir mal als Tipp.
Ich kriege einen Tipp.
Die Tour heute sind 3.300 Kilometer ungefähr.
Okay.
So, weiß nicht, ob dir das hilft, aber so nett bin ich jetzt an der Stelle mal.
Wow.
Damit du nicht mit 6 Punkten rausgehst. Ne?
Dann würde ich die längste Tour davon.
Der Geschichte.
Der Geschichte. Mhm. Ganz echt, dann würde ich B sagen.
B?
Ja.
Ist das so lang?
Mann!
Naja, ich muss da noch
Manno.
Rückfragen stellen dürfen. Das ist meine Funktion als Quizmaster.
Du sagst.
Günther Jauch hilft ja auch manchmal und verunsichert auf der anderen Seite wieder.
Du sagst, 3.333 war die jetzige Tour.
Ja, also grob längste, 3.300 sind, genau.
Die längste der Geschichte.
Genau, längste der Geschichte, die längste Tour de France. Die haben früher schon verrückte Sachen gemacht, sag ich
dir. Ja, auf jeden Fall.
Wollen
wir gar nicht wissen.
Nee, überhaupt keinen Plan.
Ich glaube, ich bleibe bei B.
Ja?
Ja.
Gut. Man kann es nicht ändern. Wir loggen B ein. Und ist es richtig oder falsch?
Was war's?
Sophie, du musst einfach mir auch mal glauben. C ist tatsächlich die richtige Antwort. Also 5.745 Kilometer.
Nein.
Und das war die Tour de France 1926. Ja. 17 Etappen. Etappen waren teilweise über 400 Kilometer lang. Also die sind teilweise über 18 Stunden gefahren, auf Straßen, die unbefestigt waren. Es gab kaum technische Unterstützung. Es gab kaum Ruhetage. Mhm. Es gab Nachtstarts. Ja, die sind teilweise um 2 Uhr früh gestartet. Und es sind auch nur von 126 Fahrern. Was glaubst du, wie viele Fahrer sind ins Ziel gekommen von 126 Fahrern?
Nicht viele.
Nicht mal die Hälfte. Also 41 sind ins Ziel gekommen. Ja.
Vielleicht sollte das mal wieder zurückkommen.
Das ist ja was für dich, ne? Ja, das sehe ich schon.
Hat schon was, oder? Ja. Aber
Ich find's krass, ja. Also 5.745 Kilometer ist
es
natürlich
ist
eine ordentliche Distanz. Ich glaube, so viele Kilometer bist du noch gar nicht auf dem Rad gesessen, oder? Insgesamt in deinem Leben wahrscheinlich nicht. Nee.
Nein. Ich weiß also Profi, welche, die jetzt ihre Karriere beendet haben, ich glaube, da waren es 14.000 oder so.
Ja.
Das ist eine
völlig irre Zahl. Aber du hast natürlich auch schon ein paar Kilometer im Sattel hinter dir. Und du lebst natürlich auf Mallorca. Deshalb auch Siesta. Ne? Jetzt schließt sich der Kreis. Das sind ja ideale Trainingsbedingungen für einen Radsport. Trainierst du da alleine in der Trainingsgruppe? Wie sieht so dein Trainingsalltag aus auf Mallorca?
Hauptsächlich alleine.
Mhm. Das heißt, du setzt dich aufs Rad und dann. Let's go.
Ja, aber manchmal natürlich, gerade an harten Tagen, ist es schön, einen Trainingsbuddy zu haben.
Mhm.
Und da habe ich natürlich auch Freunde auf Mallorca und mit denen fahre ich dann zusammen.
Mhm.
Aber es sind dann meistens immer nur ich oder eine Freundin oder jemanden, den ich halt kenne. Aber ansonsten hauptsächlich alleine auch, ja.
Bist du Bergziege oder bist du eher Sprinterin? Was würdest du sagen? Was ist so dein Favorite?
Ach, ich bin ehrlich, ich habe Climb noch nicht. Das habe ich noch nicht als meine große
Liebe
entdeckt.
Also gepunktetes Trikot wird's nicht.
Sag niemals nie. Also manchmal ist es ja so, dass sich das noch entwickelt.
Mhm.
Also bis jetzt hat sich da noch nicht viel entwickelt, obwohl ich liebe es ja, mich zu quälen.
Mhm.
Das kann ich ja aus dem Boxen. Ich konnte mich immer, wenn es anaerob mal zur Sache ging, konnte ich mich wirklich oben lange halten und mich wirklich über diese Grenze quälen und dort auch drin arbeiten. Und das kommt natürlich beim Climben mir echt zugute, weil da musst du echt wirklich den Kopf ausschalten und einfach in die Pedalen treten. Ja. Ne? Ja. Deswegen, ich würde mal sagen, es kommt auf jeden Fall noch, aber natürlich, ich liebe es natürlich auch zu sprinten. Mhm. Ich bin so dieser explosive Typ. Ich habe das schon auch beim Boxen immer geliebt. Ich war immer sehr explosiv kräftig. Aber ich glaube, ich kann mich auch sehen als ein Arounder.
Ich habe gelesen, du bist in Berlin geboren.
Ja.
Du bist in Kitzbühel aufgewachsen.
Ja.
Und jetzt lebst du auf Mallorca. Was hast du einen Heimatbegriff? Also was ist für dich Heimat? Kannst du das definieren?
Heimat? Gerade auf jeden Fall Mallorca.
Ja?
Ja. Obwohl ich muss sagen, in Österreich habe ich mich auch sehr wohl gefühlt. Ich habe den größten Teil meiner Kindheit dort verbracht.
Du hast vorhin das so kurz angesprochen, da hast du mit Tennis auch angefangen. Ne?
Genau,
das
ja.
Wieder was völlig anderes. Ne? Also das ist irre. Wie kam das? Also quasi, weil ich hätte, Kitzbühel hätte ich gesagt, so, okay, die fährt halt Ski oder so irgendwas. Ne? Aber,
bin ich auch gefahren.
Ja klar, natürlich hast du auch
bin ich auch gefahren.
Allrounderin einfach.
War da so Standard, also auch in den...
War Salon, also musstest du wahrscheinlich machen, ne?
Ich sag mal so, ich bin ja dort zur Schule gegangen und es gab immer intern in den Schulen immer so Skirennen und ja, war ich auch immer sehr gut drin,
ja.
Und ich bin ja so ein, ja, Competition-Typ und ehrlich gesagt habe ich erst angefangen mit Bergläufen. Ja. Also mit 8, mit 8, 9 habe ich angefangen so mit Bergläufen einfach. Ist es am Ende gar nicht geworden, war nicht so mein Ding. Ja. Und dann habe ich einfach eine Tennisstunde aus Fun einfach irgendwie dort mal gemacht in einem Hotel dort, einem sehr, sehr guten Hotel, bekannten Hotel. Und
der Stangelwirt.
Stangelwirt,
natürlich.
Genau.
Wo denn sonst?
Genau, da habe ich angefangen. Und da meinte der Trainer schon ab der ersten Stunde, oh, das Mädchen muss dranbleiben. Mhm. Sie ist wirklich, wirklich gut, auch die Beinarbeit. Und hat er dann zu meiner Mom gesagt. Mhm. Dann bin ich halt natürlich, hat mir Spaß gemacht und bin dann immer wieder hingegangen und wurde dann immer natürlich besser und besser. Und habe mich natürlich eigentlich, mein Vater hat mich, oder Er hat sich gesehen schön beim Grand Slam.
Ja. Schön Wimbledon, schön sitzt
irgendwo
er da. Ja.
Sitzt er da, seine Tochter auf dem Court. Da habe ich mich auch gesehen. Wenn ich darüber so nachdenke, ist auch schon, ja. Und
Questioning life decisions gerade, ja, nein.
Nein, gar nicht. Aber nee, so wie sich alles entwickelt hat. Ja. Und ja, natürlich, dann bin ich, glaube, das war mit 13, bin ich dann zurück, sind wir dann zurück nach Berlin und habe dort ein bisschen weiter dann Tennis gespielt. Aber der Trainer meinte dort, such dir doch einen Ausgleichssport, weil manchmal ist es gut, mal einen anderen Input zu haben. Und habe mich dann fürs Boxen entschieden. Da war dann Tanzen noch irgendetwas anderes und Boxen. Ich so, ach, Tanzen und das andere passt ja gar nicht zu mir. Und ich dann natürlich, ja, Boxen. Einfach mal probiert, paar Stunden hingegangen. Ich dann so zu meiner Mutter, kannst du mal zu Papa gehen? Ich glaube, ich möchte boxen.
Und wie war da die Reaktion?
Schockiert.
Ja.
War so, was, boxen? Auch zu dem Zeitpunkt wirklich nicht sehr populär. Mhm. Und dann noch vom Tennis zum Boxen, so, wie kommt das denn jetzt? Ja. Ich so, ich möchte boxen. Ne? Und dann ging eigentlich auch alles rasend schnell. Mhm. Also ich habe nach 3 Monaten meine erste deutsche Meisterschaft bestritten, bin deutsche Vizemeisterin geworden. Und dann alles wirklich Schlag auf Schlag. Mhm. Also es ging wirklich schnell und habe wirklich einen kurzen Zeitraum in 3, 4 Jahren wirklich sehr viel erreicht.
Ja. Ja, und dann ja auch unfassbar, wirklich erfolgreich gewesen. Du warst ungeschlagen im Boxen, 10 Profikämpfe, 10 Siege. Meine Frage, du hast vorhin auch gesagt, du bist so eine krasse Competitorin und so. Wie gehst du mit Niederlagen um? Bist du eine schlechte Verliererin?
Gar nicht, nein.
Nee?
Mm-mm. Also klar, Niederlagen, ja, gerade in meiner Amateurkarriere, ich weiß noch ein paar Niederlagen. Ich glaube, insgesamt 4 Niederlagen oder so. und gegen sehr, sehr gestandene, gute Boxerinnen. Mhm. Die hatten zum Teil, ich kam da an, ich habe bei meiner ersten Europameisterschaft, wo ich die Bronzemedaille geholt habe in 2017, da hatte ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, 8-9 Kämpfe.
Ja.
Und meine Gegnerin, ich weiß noch, im Halbfinale, das war eine Russin, die hatte über 100 Kämpfe.
Wow.
Ich kam eigentlich mit einem, ich kann mit nichts, also ich habe keine Erfahrung gehabt, gar nichts. Mhm. Und am Ende des Tages habe ich nur den Kampf verloren, weil ich mangelnde Erfahrung hatte. Ja. Und die erste Runde ging an mich, aber die zweite und dritte Runde ging einfach weg, weil die Erfahrung nicht da war. Und ich einfach nicht weil sie mich dann dominiert hat, sondern weil ich es einfach blöd gestaltet habe.
Ja.
Und das war halt immer so das war halt immer so das Ding. Und das war halt natürlich, ich würde sagen, Niederlagen haben mir extremst geholfen.
Mhm.
Mich einfach auch als Persönlichkeit, als Mensch weiterzuentwickeln. Stärker, ich bin immer stärker herausgekommen.
Mhm.
Und ich finde auch, und das gebe ich Ihnen mit, das gehört einfach dazu. Und man sollte nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, es geht nicht mehr weiter, doch, es geht weiter.
Ja.
Und das hat mir echt weitergeholfen. Und Niederlagen braucht man. Wer ein schlechter Verlierer ist, das ist
Aber das finde ich interessant,
auch schon erlebt.
Das gibt es leider immer im Sport. Das hast du gerade gesagt, das fand ich sehr interessant, dass du quasi diese Niederlagen, die du da kassiert hast, die bringen dich weiter. Und gerade diese Routine und die Erfahrung in dem Sport, dass die sehr viel ausmacht, die hast du natürlich jetzt null im Rennradfahren. Macht dir das ein bisschen Angst? Weil natürlich jetzt, wenn du dagegen irgendwelche Profis fährst, die das schon ihr Leben lang gefühlt machen, das ist natürlich eine Erfahrung, die du nie mehr aufholen kannst. Also macht dir das, also denkst du über sowas aktiv nach?
Natürlich, manche Mädels, die fahren dort, wann fangen sie an? Manche fahren seit ihrem 8., 9. Lebensjahr, vielleicht ein bisschen später. Das ist für mich auch ein Punkt. Es gibt viele Quereinsteiger im Rennradsport. Mhm. Da sind Frauen, die sind so spät erst eingestiegen, zum Teil erst mit 28, 29. Und das ist für mich dann wiederum so ein Punkt, wo ich sage, es ist alles möglich.
Ja.
Und wie gesagt, ich komme ja nicht mit nichts aus dem Profi-Boxsport. Und ich kenne natürlich Routinen und das ist für mich alles bekannt. Und klar, ich bringe jetzt keine Rennradkarriere, keine Laufbahn mit, klar. Heißt natürlich, ich muss mich umso mehr hineinhängen und muss noch mehr einfach geben in jeder Trainingssession, weil ich natürlich was aufzuholen habe.
Mhm.
Aber ich sag mal so, es macht mir keine Angst, weil ich sag mal so, die Quereinsteiger haben es anderer vorgemacht.
Ja, die haben es hier quasi vorgelebt.
Ja.
So eine Frage, die ich mir noch so gestellt habe jetzt so, als ich mich dann auf das Gespräch hier auch vorbereitet habe. Was machst du denn eigentlich, wenn du merkst, so cool ist es gar nicht, wie ich mir das vorgestellt habe mit dem Rennradfahren? Also,
das wird nicht passieren.
Wird definitiv nicht passieren,
sagst
du? Okay.
Man hat immer Ups und Downs und ich glaube, da kann jeder Leistungssportler, Profisportler, eigentlich jeder irgendwie ein Lied von singen.
Mhm.
Es gibt einfach Tage, da bist du einfach nicht motiviert. Mhm. Ich habe das letztens in einem Interview von ich weiß nicht, beim Boxen über Alexander Usyk, da haben sie ihn gefragt, so, wie kannst du dich jeden Tag motivieren? Mhm. Wie kannst du noch immer diese Liebe zum Sport haben? Wo er dann so meinte, ey, ich bin gar nicht jeden Tag motiviert. Was sagt ihr da eigentlich? Also das ist einfach für mich, das ist eine Routine geworden. Mhm. Also das ist normal für mich. Einfach diese Professionalität, jeden Tag zu gehen, auch wenn du keinen Bock hast.
Mhm.
Bei mir gab es auch Tage, da wäre ich am liebsten im Bett liegen geblieben. Motivation, manchmal hast du keine Motivation für ein paar Wochen.
Ja.
Die ist gar nicht da. Und ich glaube, da ist es dann professionell zu sein und Disziplin, das ist das Wort. Genau.
Aber Usyk, weil du Usyk jetzt gerade ansprichst, der ist natürlich auch sehr erfolgreich. Jetzt, das meinte ich gerade.
Das ist nochmal was anderes.
Was ist, wenn du jetzt
der
natürlich
hat ja
merkst,
alles.
Genau, was ist, wenn du merkst, ey, ja, das macht mir zwar Spaß, dieses Radfahren, aber ich komme halt nicht dahin, wo ich eigentlich sein will. Ich habe nicht die Erfolge, die ich haben möchte.
Ich glaube, nein, das wird nicht passieren. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich.
Wir wünschen es dir alle. Also ich freue mich sehr, wenn das wirklich so passiert.
Das wird nicht passieren, nein.
Okay, wir treffen uns hier in 4 Jahren nochmal und dann
gucken
wir,
cool. Das müssen wir mal machen.
Was daraus geworden ist. Vorher wollen wir nochmal an unsere Community denken, denn die dürfen auch immer Fragen einschicken. Und jetzt kommen wir zur Community-Frage.
Die Community-Frage.
Das ist Quiz Nummer 4, auch unser letztes Quiz, bei dem wir jetzt angelangt sind. Liegst du hier richtig, liebe Sophie, dann gibt's natürlich nochmal 6 Punkte. Liegst du falsch, gibt's keinen Punkt. Das ist wieder eine Wahr- oder Falsch-Frage. Einfach für dich zu beantworten, einfach nur ja oder nein. Und die Frage ist auch wirklich sehr einfach, finde ich. Kann man zu viel Magnesium zu sich nehmen? Ja oder nein?
Ich habe es eigentlich auch mal gemacht.
Als ich die Frage gelesen habe, ja, ne, ich kriege die ja auch von unserer Redaktion quasi, diese Fragen, dachte ich so, boah, das ist eine Fangfrage.
Ja, also ich würde, also klar, ich nehme mein Magnesium immer, wie es auch dort steht, ein. Ja. Also klar kannst du es auch voll überdosieren, ja, aber ich sag mal so, es ist jetzt nicht etwas irgendwie, kann man zu viel Magnesium zu sich nehmen.
Ist es dann quasi schlecht für den Körper, wenn man zu viel Magnesium zu sich nimmt? Also kann man dann, geht's dir dann schlecht danach oder sowas?
Ich würde sagen falsch.
Also du sagst, Frage, kann man zu viel Magnesium zu sich nehmen? Du sagst nein.
Nein.
Sicher.
Och Mann, ich hasse das, ne? Ich mag das nicht. Gar nicht. Nee. Also man, bei mir ist es halt, ich würde sagen, man, eigentlich sollst du dich ja eigentlich immer an die Packungsbeilage halten. Ja,
also
eigentlich
doch.
Schon. Also ich würde sagen, du kannst du ja, aber solltest du nicht. Also kann man zu viel Magnesium zu sich nehmen? Ich würde sagen, wahr.
Also jetzt hast du einfach mal deine Antwort nochmal geändert,
ja,
ne?
Ja, mache ich, ja.
Und dabei bleibst du jetzt aber auch, weil es dich auch einfach nervt jetzt hier.
Ja.
Gut, also dann loggen wir ja ein und ja, gucken, ob das richtig ist.
Boom! 6 Punkte.
Ja.
Ja.
Da war dann nochmal, ja.
Ist
man
so.
Sollte sich immer dran halten, was hinten drauf steht.
Ja, ist so, weil
ich spreche aus Erfahrung.
Wollte ich gerade sagen, was passiert denn sonst, gerade bei Magnesium? Was passiert dann, wenn man zu viel Magnesium zu sich nimmt?
Also ich weiß es von anderen Sachen, aber ich glaube, bei Magnesium trifft das auch zu.
Mhm.
Wenn du, ich hatte das mal, ich weiß gar nicht, ob es wirklich sogar Magnesium mal war.
Okay.
Ich war gar nicht gut für meinen Darm.
Ja, ganz genau.
Also ich hatte wirklich damit zu kämpfen für ein paar Tage. Ja. Hat mich auch beim Training wirklich war kaputt.
Mhm, ja.
Und ich habe gemerkt, es ist komplett was aus dem Ungleichgewicht. Mhm. Also das ist allgemein, finde ich, bei Nahrungsergänzungsmitteln. Mhm. Wenn du da nicht auf die Dosierung achtest, da kannst du mal schnell wirklich deinen Körper komplett aus dem Ungleichgewicht bringen. Also es steht ja nicht umsonst hinten drauf, wie viel du davon einnehmen sollst.
Ja, ja. Absolut. Also das heißt dann, da gehst du auch wirklich sehr gewissenhaft dann damit um. Mit
ja,
den,
weil das
außer kann, es in diesem einen Fall, den du da hattest.
Ja, kann immer mal passieren. Das ist halt so, man lernt auch so ein Ding dann. Mhm. Aber das war ganz am Anfang. Aber es ist natürlich, ja, es steht nicht umsonst hinten drauf und es kann natürlich deinen ganzen Rhythmus alles komplett aus dem Ungleichgewicht bringen. Mhm. Deine nächsten Trainingseinheiten, die sehen dann auch komplett Katastrophe aus, weil es ist natürlich, ja, der Körper hat erstmal mit zu kämpfen. Mhm.
Ja, wir haben vorhin schon so ein bisschen so über dieses Ernährungsthema gesprochen, Unterschied Boxen, Radfahren, so dieses, wie du schon vorhin auch gesagt hast, diese Supplements, dass du jetzt auch während des Fahrens quasi was zu dir nimmst. Wie schwierig war das für dich, dich daran zu gewöhnen, dass du das jetzt auf einmal machen musst?
Also ich liebe ja, also so wie viele Carbs ich da zu mir nehme, das ist ja ein Traum.
Ja.
ich glaube, das ist noch so der Anfang, wenn es dann erstmal wirklich zu Bergetappen oder so geht, das wird ja dann immer mehr.
Wenn du erstmal 5000 Kilometer fährst.
Boah, ja. das ist natürlich für mich aber erstmal ungewohnt gewesen, so nebenbei Banane, hier ein Riegel.
Ja, oder?
Und klar musst du dann nebenbei dann noch schalten in die richtigen Gänge und musst dann nebenbei dann noch essen. Das war für mich natürlich erstmal ungewohnt. Mhm. Dann noch fahren, Trinkflasche hier. Du musst natürlich auch eigentlich jede 15, 20 Minuten immer trinken. Gerade jetzt auch hier im Sommer auf Mallorca. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das war für mich erstmal am Anfang ungewohnt. Jetzt bin ich natürlich voll drinne. Und ist natürlich, dass ich manchmal sogar mehr Hunger habe, als draufsteht. Und ich sage, ich könnte jetzt noch einen Riegel essen. Obwohl ich sagen muss, im Sommer, da habe ich ein bisschen Probleme mit Riegel essen auf dem Rad, weil ich einfach so was Festes, da bin ich dann eher Fan von Gel oder Elektrolyte.
Ja.
So Riegel ist dann immer schwer, ja.
Also es ist ein Anpassungsprozess, würde ich mal sagen.
Ja.
Ja, hier hast du dich auch so einigermaßen angepasst. Ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Cooldown und gucken mal, was am Ende hierbei rumgekommen ist.
Cooldown.
So, du hast es geschafft. Du hast das Workout hinter dir, ja. War anstrengender als jede Radtour auf Mallorca, ja. Und eigentlich würdest du jetzt gerade Siesta machen, deshalb war es wahrscheinlich noch anstrengender. Ja, es sind 12 Punkte geworden am Ende. Bist du happy damit?
Also ich muss sagen, ich ganz ehrlich, ich hab ganz andere Fragen im Kopf.
Was dachtest du denn, was dich hier erwartet?
So typische Ernährungsfragen. Ja, also so, weißt du, was ich meine? So typische Ernährungsfragen, wie man sie so kennt. Mhm. Aber jetzt nicht, wie viel Gramm Carbs nimmt Pogacar zu sich? Wie war die längste Tour de France? Ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Aber ich sag mal so, ich kann mich nicht beschweren. Ja. Das wäre jetzt, wenn du ohne irgendetwas rausgehst, ich glaube, da wär ich schon so, oh nein.
Das hätte ich genervt, ne? Das wäre dann
ja,
schon so.
Ja.
Das ist, aber ich finde, also 12 Punkte komm, sind ja völlig okay. Heißt auch 12% Voucher für unsere Powerbar-Community.
Perfekt.
Findet ihr dann in den Shownotes. Und natürlich gehen diese 12 Punkte auch in den Powerbar-Sammeltopf, weil es eine schöne Spende am Ende der Staffel dann auch noch gibt. So, bevor wir uns jetzt hier verabschieden, möchte ich natürlich noch ein paar Sachen von dir wissen. Du hast vorhin schon drüber gesprochen, so ein bisschen. 10 Jahre standst du im Ring. Ne, das war quasi so dein Leben. Also das muss ja dein Leben sein, wenn du das so etwas so intensiv machst, dann auch so erfolgreich machst.
Ja.
Wie oft fehlt dir das?
Ich würde mal sagen, klar, es ist so ungewohnt. Es war für mich auch ungewohnt, als ich gewechselt bin. Oh, die Routine ist ganz anders. Irgendwie ist es, ja, irgendwie so, klar fehlt etwas. Du hast es, ich habe über 10 Jahre gemacht. Das ist natürlich so ein richtig großer Teil von mir. Und es wird auch immer ein großer Teil bleiben. Ja, ich liebe Boxen. Und
boxst du ab und zu noch?
Ich muss sagen, so die ersten Monate habe ich erstmal, weil ich mich natürlich erstmal anpassen musste ans Training. Ich habe jetzt gar keine Energie zu boxen. Die Kraft war gar nicht da. Bis ich mich erstmal eingefuchst habe und mein Körper sich erstmal umgestellt hat, hat es natürlich gedauert. Ja, also ich habe jetzt so mal aus Spaß ein paar Hände geworfen. Es ist alles wie beim Alten. Es hat sich nichts. Ja. Ich habe das auch mal aus Spaß, als ich beim Boxen war. Ich glaube, ja, da stand ich nach 7 Jahren das erste Mal wieder auf dem Tenniscourt und habe ein paar Bälle gehauen, als wäre ich nie weg gewesen.
Echt? Nicht eingerostet, gar nichts?
Nein, krass. Gar nicht. Also ich habe irgendwie, es sieht bei mir immer aus, als wäre ich nie weg gewesen. Es ist ganz
komisch. Also das heißt, du hast ein Safety-Net. Wenn Radsport nicht funktioniert, dann kannst du wieder boxen oder Tennis
spielen.
Nein,
ich habe mich zu 100% committed zum Rennradsport. Da gibt es jetzt keinen Weg zurück und den will ich auch nicht einschlagen.
Da gehen wir nicht mehr zurück.
Nein.
Also das heißt auch, so nach der aktiven Karriere kannst du es dir auch nicht vorstellen, wieder, weiß ich nicht, Boxtrainerin zum Beispiel zu werden oder so?
Es wird immer ein großer Teil von mir bleiben, aber natürlich nach meiner aktiven Karriere würde ich mich woanders sehen, jetzt nicht als Boxtrainerin oder so, aber es wird immer aus Spaß mal eine Einheit oder so, es wird immer drin sein.
Mhm. Wir haben vorhin drüber gesprochen, dass wir uns in 4 Jahren hier nochmal treffen können.
Ja.
Wer sitzt mir dann gegenüber? Was hat dieser Mensch dann erlebt in den nächsten 4
Ganz
Jahren?
Ganz viel, hoffe ich, ja. Ich hoffe natürlich zu dem Zeitpunkt, das möchte ich eine Inspiration für viele sein. So war ich früher, als ich klein war. Ich habe immer zu anderen hinaufgeschaut.
Ich glaube, das bist du schon, eine Inspiration für andere.
Ja, das ist manchmal noch so, muss, so unrealistisch einfach, weil ich war früher, ich sehe mich dann immer selber noch so, als früher, als ich klein war, ich habe mich als Person komplett gedreht. Mein Selbstbewusstsein war gleich minus, also gab es gar nicht. Ich wurde immer irgendwie, nicht für ernst genommen oder hier. Ich war immer ein sehr schüchterner Mensch auch und habe nicht viel geredet. Also wirklich so typisches kleines Mädchen.
Ja.
Und dieser Boxsport hat halt auch so viel aus mir gemacht, mich als Persönlichkeit verändert und so einen starken Charakter aus mir herausgeholt. Und klar, und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich dann einfach so, selber so auch für viele so ein Role Model bin. Und ist natürlich für mich manchmal so, da kommen manchmal die Tränen.
Ja.
Das ist einfach, es berührt mich. Auch wenn ich auf Instagram Nachrichten bekomme von kleinen Mädels, du bist meine Inspiration und alles, was du machst und mein Vorbild. Und das berührt mich, weil ich sehe mich dann selber, als ich in dem Alter war. Und es ist immer schön, Vorbilder zu haben, weil da ziehst du dich dran hoch. Da möchtest du dann auch irgendwann, weil es bei mir nicht anders war.
Ja, aber hattest du auch so eine Person? Also hattest du eine Sophie? Wer war deine Sophie?
Ich hatte damals, als ich angefangen habe, Boxen, war es bei mir ganz stark Katie Taylor.
Mhm.
Ich habe wirklich, das war so mein Idol.
Mhm.
Und
was hat dich an der fasziniert?
Alles. Ich also ich muss sagen, erstmal, weil ich sie natürlich auch live getroffen habe. Ja. Wir waren beides Gymshark-Athleten und habe mich mit Katie ausgetauscht. Als Mensch wirklich eine ganz tolle Frau, eine ganz tolle Persönlichkeit, muss ich schon sagen. Mhm. Die kann man nicht nicht mögen, es geht gar nicht. Was sie natürlich im Ring und für den Frauenboxsport, was sie dort geleistet hat, ihre Fußstapfen, natürlich, ja, wie nennt sich das?
Ja, ihre Legacy, was sie genau, so ein bisschen hinterlassen hat.
Ja, was sie sich aufgebaut hat und für viele einfach eine Inspiration ist. Das ist einfach so, das musst du halt natürlich auch erstmal schaffen. Ne? Mhm. Und das hat mich halt immer so inspiriert. Natürlich hatte die auch so harte Setbacks, wo man wirklich so dachte, okay, kommt nicht zu, aber kam immer wieder. Ja. Und dann auch alles erreicht in ihrer Karriere, was man hätte erreichen können. Also das ist wirklich... Ja, und das ist, ich möchte auch an den Punkt kommen. Ich möchte auch meine eigenen Fußstapfen hinterlassen.
Ich glaube, du hast schon ganz viele Fußstapfen hinterlassen und
aber es geht natürlich immer weiter.
Ich wünsche dir, dass du jetzt, wie nennt sich das, Radspuren hinterlässt. Ja, da sind wir sehr gespannt. Ich freue mich, wenn wir uns in 4 Jahren hier wiedersehen. War ein sehr, sehr schönes Gespräch, hat mir sehr, sehr
hat
viel Spaß gemacht.
Hat mich auch gefreut.
Ja, das war's mit der heutigen Powerbrains-Folge. Ich hoffe, auch ihr, die da uns zugehört haben, ihr hattet Spaß, habt ein paar Punkte auch eingesammelt und seid auch in der nächsten Folge wieder am Start. Und falls euch das hier alles gefällt, was wir hier machen, ja, oder ihr selbst mal Ideen habt für eine Quizfrage rund ums Thema Sport und Ernährung, dann schickt uns das gerne. Auch Feedback dürft ihr uns gerne zukommen lassen. Kommentiert auf Instagram. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch dieser Podcast Powerbrains gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr uns bewertet und auch abonniert. Und Sophie hoffentlich auch. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Sophie, nochmal.
Gerne.
Und wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.